Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Die deutsche Geschichte und ihre Narben, die beschäftigen uns heute in Erinnerungen, in Debatten und natürlich auch in Filmen. Ein ganz persönliches Nachdenken über deutsche Biografien und Zeitgeschichte wird uns den gestrigen Tag der deutschen Einheit etwas anders einordnen. Und nach diesem Blick zurück stellen wir später in der Sendung die Frage, welche Zukunft hat das deutsche Kino eigentlich? Denn während die Branche ja in einer recht tiefen Wirtschaftskrise steckt, richtet sich der Blick kommende Woche auf den Filmnachwuchs bei den First Steps Award in Berlin. Gestern war Tag der deutschen Einheit, ein Feiertag, begann mit großen Gesten, Fahnen, mit einem Volksfest in Saarbrücken, mit Reden und einem Motto, das lautete: Feiern, was uns verbindet. Und doch bleibt dieser Tag für einige Menschen ambivalent, denn die Geschichte von Ost und West ist jetzt keine runde Erfolgsgeschichte, sie ist voller Brüche, voller Widersprüche und auch voller offenen Fragen. Fragen wie: Wie erinnern wir uns eigentlich an diese Zeit? Was ist verschwunden? Was wurde verdrängt? Und welche Spuren dieser Geschichte prägen uns bis heute? Filme können solche Fragen manchmal klarer stellen als die Politik, weil der Film sich jetzt nicht um schnelle Antworten bemühen muss, sondern das Fertige, das Suchende ins Zentrum stellen kann. So macht es der Regisseur Andreas Goldstein in seinem neuen Dokumentarfilm-Essay »Mein Land will nicht verschwinden«. Goldstein, selbst 1964 in Ost-Berlin geboren, hat in Filmen wie Adam und Evelyn schon einmal über das Ende der DDR nachgedacht. Diesmal geht er noch direkter auf Spurensuche und verschränkt seine eigene Biografie mit den Bildern des Mauerfalls, wie sie im Ost- und Westfernsehen zu sehen waren.
Die Bürgerrechtler treten selbstbewusst auf. Sie sehen sich als Initiatoren der Veränderungen.
Zu meiner Rechten sitzt Marianne Bürtler für die Initiative Frieden und Menschenrechte.
Keine Näherinnen und kein Schlosser, sondern Ärzte, Physiker und Pfarrer.
Ein Ausschnitt aus »Mein Land will nicht verschwinden«, der nach den großen Ideen fragt, die die DDR einmal trugen und was von ihnen blieb nach dem 9. November 1989. Darüber habe ich vor der Sendung mit Regisseur Andreas Goldstein gesprochen und wollte zunächst aber von ihm wissen, was denn sein persönliches Verhältnis zu diesem Feiertag am 3. Oktober ist.
Um ehrlich zu sein, überhaupt keinen. Ich muss mich jedes Jahr neu erinnern, wann das Datum eigentlich ist. Es hat in jedem Fall nicht die Bedeutung, die der 9. November hat oder andere Daten. Aber auch der 7. Oktober, der Feiertag der DDR, hatte für mich keine so große Bedeutung wie zum Beispiel der 8. Mai.
Ihr Film wirkt auch wie so ein Gegenbild zu diesen Feiern der letzten Tage. Erst eher leise, erst tastend, erst nachdenklich. Wollten Sie damit auch bewusst eine andere Form des Sich-Erinnerns schaffen?
Im Film versuche ich, einerseits mich zu erinnern und andererseits das historische Material zu befragen. Und die Hauptanstrengung eigentlich besteht darin, bei seiner eigenen Erfahrung zu bleiben. Also nicht in das Handgemenge der Gegenwart oder in die Auseinandersetzung um die DDR zu geraten, sondern einfach dabei zu bleiben, woran erinnere ich mich oder was sind die wesentlichen Punkte, die für mich eine Rolle spielen.
Sie sind selbst 1964 in Ostberlin geboren und Sie sagen im Film auch, eine der prägenden Erfahrungen, als die Mauer fiel, da waren Sie 25 Jahre alt, das waren die 10 Jahre davor, also den Niedergang der DDR. Ja? Was war das für Sie? Wie haben Sie da diese DDR erlebt? Wie prägend war das?
Naja, die DDR war, man saß in der Falle. Ich bin ja aufgewachsen in der Niedergangsphase. Und die Niedergangsphase bestand im Grunde in einer unerhörten Schizophrenie, dass es einerseits sozusagen die alten Reden gehalten wurden, andererseits aber sich das Land selbst schon in Richtung Westen bewegt hat. Und zwar nicht nur seine Bewohner, sondern auch durch die Regierung. Also man muss sich vorstellen, das versuche ich ja im Film auch zu sagen, irgendwann war die Regierung von sowjetischen auf französische und dann norwegische Automarken umgestiegen. Man hatte schon den Strauß-Milliardenkredit. Die Abhängigkeit von der Bundesrepublik war groß und auch die Orientierung an der Bundesrepublik. Also unvergessen war mir, dass der Prorektor für Gesellschaftswissenschaften an der Humboldt-Universität von Silicon Valley schwärmte.
Damals schon.
Ja, damals. Ja. Also die DDR schien sich schon, der Westen schien auf eine bestimmte Weise alternativlos. Und natürlich hatte man in der Zeit noch Hoffnung auf Gorbatschow. Das hat sich dann aber natürlich als Illusion erwiesen, weil wir die Situation in der Sowjetunion überhaupt nicht kannten.
Sie zeigen ja, dass dieser Fall der Mauer zum einen Erinnerungen im Privaten auslösen. Auf der anderen Seite war das ja ein öffentliches Ereignis, ein mediales Ereignis. Wir sehen im Film immer wieder die Fernsehbilder von damals, aus Ost übrigens und West. Warum war es Ihnen wichtig, Ihre privaten Erinnerungen, die aus dem Off kommen, in einen Dialog zu stellen mit diesen öffentlichen Bildern?
Na, mich interessiert nicht Formalismus. Es ging mir schon in dem Film über, der meinen Vater zum Gegenstand hatte, der Funktionär, ging es mir immer darum, bestimmte Dinge miteinander zusammenzubringen im filmischen Arbeiten. Also weder ausschließlich autobiografisch, ich hätte ja auch einen Tagebuchfilm machen können, sozusagen à la Kafka, 2. August, Deutschland hat Russland den Krieg erklärt, nachmittags Schwimmschule. Ja, das ist eine Form, die andere Form wäre eigentlich die einfachere, wäre gewesen, ausschließlich mit Archivmaterial zu arbeiten und es unkommentiert dastehen zu lassen. Aber ich dachte, nein, das interessiert mich nicht so. Ich finde es wichtig, dass man unterschiedliche Ebenen versucht zusammenzubringen. Ich weiß gar nicht, ob das immer gelungen ist, ja. Aber ich finde, das kostet schon Mut. Man ist in keinem abgesicherten Bereich. Man macht sich natürlich auch angreifbar, weil Dinge aufeinandertreffen, die gar nicht in dem Sinne zueinander gehören, ja. Und das fand ich aber das gerade das Interessante am Arbeiten an diesem Film. Und das wollte ich eben auch fortsetzen.
Sie sprechen in dem Film häufig auch über die Hoffnungen der Gründergeneration der DDR. Wie haben Sie diese, sagen wir mal, verlorenen Zukunftsentwürfe heute denn im Blick? Waren sie völlig gescheitert oder bleibt darin etwas, was uns auch heute vielleicht beschäftigen sollte?
Nee, zu der historischen Erfahrung meiner gehört ja, dass die Gründergeneration, also meine Mutter und mein Vater, im Grunde am Ende von der DDR sehr aufgezehrt waren und sich seltsamerweise auch an die Geschichte der DDR nur anekdotisch erinnern konnten. Wenn ich sie nach der Geschichte und nach den einzelnen Phasen und nach den Brüchen befragt habe, ja, weil man muss ja sagen, die Geschichte der DDR ist eine Geschichte von großen Konflikten und Auseinandersetzungen. Die DDR gibt es überhaupt nicht. Die DDR war 1949, 1969, 1989 waren das ganz unterschiedliche Länder in ganz unterschiedlicher Verfassung. Und meine Eltern waren erschöpft am Ende der DDR, aber man muss natürlich sagen, dass der historische Versuch, eine Gesellschaftsformation jenseits des real existierenden Kapitalismus sozusagen zu schaffen, ja, eine Menschheitsaufgabe war, die, wie auch immer sie in der DDR gescheitert ist, ja als Aufgabe stehen geblieben ist. Also ich glaube, die Frage nach einer gesellschaftlichen Alternative steht ja nach wie vor.
Ich habe auch gefragt, weil ich finde den Ton Ihrer Erzählung, Ihres Sprechtextes im Film interessant, weil ich hatte das Gefühl, da ist schon Skepsis gegenüber dem, was viele einfach dann erwartet haben nach der Vereinigung. Vielleicht auch Enttäuschung, vielleicht auch Wut. Welche Fragen sind für Sie bis heute denn eigentlich offen geblieben, wenn Sie auf dieses Zusammenwachsen von Ost und West blicken?
Ich habe mir überhaupt keine Illusionen gemacht 1989. Es war eher so, dass ich mich gewundert habe, dass in den 90er Jahren die Dinge noch so diffus waren. Und als dann aber die Verhältnisse auch in der Bundesrepublik sich verändert hat, war es für mich eigentlich wieder leichter greifbar. Man muss aber auch eins ergänzen in diesem ganzen Zusammenhang. Uns war damals nicht klar, in welcher Transformation auch der Westen sich befand. Die Leute in der DDR dachten ja, sie heiraten jetzt in die Fernsehbilder der Bundesrepublik der 60er und 70er Jahre ein. Dass aber schon Thatcher und der Neoliberalismus sozusagen auf dem Vormarsch waren und schon in den 80er Jahren sich eigentlich auch der Westen in einer Veränderung befand, war für die Leute nicht sichtbar, sondern erst in dem Moment, als es dann auch hier in diesem Land deutlich und spürbar wurde.
Ich hatte das Gefühl, dass Sie am Ende auch trotzdem noch ein Fazit ziehen, was das Thema Auseinandersetzung mit der DDR heute betrifft. Wie erleben Sie denn diese Kämpfe um die Deutung in Medien und Politik? Es spielt ja immer wieder eine Rolle. Die Worte wie Unrechtsstaat, Diktatur sind so aufgeladen. Andererseits sollte man auch andere Erkenntnisse nicht verdrängen. Wie ist das?
Naja, ich glaube, man muss verstehen, wo diese Härte der Auseinandersetzung herkommt. Und das ist vielleicht eine Frage. Die Härte der Auseinandersetzung war für mich bei der Arbeit ein ziemliches Problem, weil man sofort in ein Handgemenge oder in ein Konfliktfeld gerät, in das man überhaupt nicht hinein will. Ja, ich will mich gar nicht auf die eine Seite oder die andere Seite stellen. Ich habe die DDR äußerst depressiv in den 80er Jahren empfunden und den Niedergang und auch den politischen und den ökonomischen Niedergang und die Restriktionen auch deutlich wahrgenommen. Ich habe mir da überhaupt keine, sozusagen, hatte da keine Sichtblende in Bezug auf die DDR. Aber genauso, sagen wir mal, kritisch war ich auch dem Westen oder dem Kommenden gegenüber. Ich glaube aber, dass die Auseinandersetzung eigentlich mit einem anderen Punkt zu tun hat. Ja? Weil manchmal habe ich mich gefragt, ob man nicht eigentlich etwas anderes meint. Ich habe mich gewundert, dass die Auseinandersetzungen über die DDR so an Härte gewonnen haben in einer Zeit, in der ja die Rückkehr der DDR gar nicht zu befürchten war. Sodass ich mich natürlich frage, ob es wirklich mit der DDR zu tun hat oder nicht im Kern dieser Auseinandersetzung um die Frage einer gesellschaftlichen Alternative geht.
Es gibt ja auch so viele Bücher von Soziologen, man könnte fast von einem Trend sprechen, die uns den Ostdeutschen jetzt erklären, auch mit seiner Prägung über die DDR, man kommt ja da gar nicht raus.
Nein, da ist ja auch viel Richtiges und Gutes dabei, aber es ist natürlich auch immer problematisch. Ich habe das auch bei den Filmen von Kollegen oder Freunden sogar so empfunden, dass man dann versucht, irgendetwas an der DDR zu retten, wie das, was man dann das Miteinander oder die Kindergärten oder den Fußballverein. Und gleichzeitig aber sich absetzt von den politischen Grundlagen, ja, die all das hervorgerufen haben, was man eigentlich bewahren will. Man kann aber nicht das haben ohne den Sozialismus. Und das scheint mir auch ein Problem zu sein, dass man dann so eine Dörflichkeit der DDR verteidigen will, ohne den Sozialismus zu haben. Aber das eine geht, glaube ich, meiner Ansicht nach nicht ohne das andere. Das Beste an der DDR war der Sozialismus und er war auch das Fürchterlichste zugleich. Und ich glaube, dass man versuchen muss, wieder, und da sind die Verhältnisse gerade nicht so günstig, in Widersprüchen dieser Art zu denken und sich nicht gleich auf die eine oder andere Seite zu schlagen.
Trägt der Film vielleicht deshalb den Titel Mein Land will nicht verschwinden? Ist das für Sie eine Beschreibung, eine Hoffnung oder vielleicht auch eine Provokation?
Nein, das ist ja eine reale Erfahrung. Also mein Land war die DDR und das ist nicht eine Zuschreibung des Wunsches oder der Sehnsucht, sondern das ist das Land, in dem ich aufgewachsen bin, so wie Biermann sagt, meine Leute und oder meine Familie. Ja, also das sucht man sich nicht, sondern das bekommt man mit, in das wird man hineingeboren. Und es ist meine Erfahrung, dass es nicht verschwindet, weil die DDR ja bis heute Anlass für erbitterte Auseinandersetzungen gibt. Und das ist eine Kraft, die dieses Land noch hatte, die mich eigentlich überrascht hat. Also sie ist ja sozusagen ins Historische gewandert, aber ist Anlass für erbitterte Auseinandersetzungen, in denen es meiner Ansicht nach um die Gegenwart geht.
Sagt Regisseur Andreas Goldstein über seinen Filmessay Mein Land will nicht verschwinden. Der Film ist ab sofort in der Dreisat Mediathek zu sehen und am kommenden Sonntag, den 6. Oktober um 22.25 Uhr dann auch linear im Fernsehen. Vielen Dank für den Besuch. Wir bleiben noch ein bisschen beim Thema filmisches Erinnern an die DDR und sprechen jetzt über den Dokumentarfilm Stolz und Eigensinn des Regisseurs Gerd Kroske. Er erzählt darin von Frauen, die in den Großbetrieben der DDR gearbeitet haben und nach der Wende fast alle ihre Jobs verloren haben. In Stolz und Eigensinn geht es also um die Frauenansichten eines Landes, das es so nicht mehr gibt, wie uns ja gerade Andreas Goldstein erzählt hat. Ausgangspunkt für Gerd Kroskes Projekt Projekt war ein Archivfund. Der Leipziger Piratensender Kanal X hat im März 1990 Arbeiterinnen interviewt, die kurz vor der Entlassung standen. In Schuhfabriken haben sie gearbeitet oder im Bergbau. Gerd Kroske hat genau diese Interviews von damals wiederentdeckt und einige der Frauen sogar wieder getroffen.
Und dieses Material hat mich so fasziniert, weil da drin Frauen auftauchten, die quasi in Erwartung der zweiten großen Entlassungswelle, die in den 90er Jahren so über den Osten ging, waren. Und sehr selbstbestimmt und bewusst also ihre Arbeit reflektierten und dass sie überhaupt nicht verstehen, warum Männer das jetzt übernehmen sollen.
Sagt Gerd Kroske über seinen Film Stolz und Eigensinn, indem er die Frauen von damals mit dem Material von damals konfrontiert. Wie blicken sie inzwischen auf ihr Leben zurück, auf ihren Beruf, auf die Umbrüche jener Zeit? Schon der Titel verrät viel über die Haltung dieser Frauen. Stolz und Eigensinn. Über den Film und seinen Kontext spreche ich jetzt mit Anke Lewicke, die den Film gesehen hat. Hallo Anke.
Hallo Patrick.
Anke, wir haben es ja eben schon gesagt, Kroske zeigt den Frauen die alten Aufnahmen von 1990. Wie reagieren sie darauf? Was passiert in diesen Momenten?
Ich würde das mal als Wiedersehensfreude umschreiben. Also sie können sich wirklich mit ihrem jüngeren Ich identifizieren. Sie finden sich auch in dem Stolz wieder. Also das ist ganz schön zu beobachten. Es ist auch schön zu beobachten, wie sie damals in eben ihrer Arbeitskleidung vor der Kamera von ihrer Arbeit erzählt haben. Aber auch wie schwer es war, sich als Frau erstmal durchzusetzen. Da sehen wir Lokführerin, Chemikerin, Geräte- und Anlagefahrerin. Sie erzählen so von Schichtdiensten, wenn sie morgens dann nach dem Nachtdienst nach Hause kam, im Sommer schon die Vögel gezwitschert haben. Sie erzählen aber natürlich auch von der ganzen Umweltsauerei, die stattgefunden hat. Und Gerd Kroske, den selbst sieht man nie im Bild, aber man hört seine Fragen und er arbeitet mit sogenannten Splitscreens, also mit einem geteilten Bild. Links sieht man die Frau heute, rechts ihr jüngeres Ich, und wir können also dabei zusehen, wie sie eben reagieren.
Mit einer Dauerwelle?
Dass die Männer dann sagen, also ihr seid taub.
Die ich damals unbedingt haben wollte und als ich sie hatte, wollte ich sie unbedingt wieder loswerden.
Beschäftigt. Wir machen unsere Arbeit genau wie jeder Mann. Und damit gibt es da uns
die Abstriche. Ja, so würde ich das jetzt erstmal auf den ersten Blick der Sache beschreiben.
Also erstens ist das ganze Umfeld hier gut. Und man versteht sich mit den Kollegen. Die Arbeit ist zwar sehr anstrengend teilweise, aber dass er gemacht werden muss, ist ja klar.
Ja, und das war Silke Butzlaff, die wir eben gehört haben. Also ihre Dauerfälle von damals fand sie wohl nicht so gut, aber ansonsten kann sie sich mit ihren Äußerungen noch voll identifizieren. Und ich muss ja sagen, ich komme ja aus dem Westen. Und für mich, diese Frauen da hinter großen Baggern und auf dem Bergbau zu sehen, die sich dann selbst auch noch als Bergmänner bezeichnen, ja, das macht schon Eindruck und ich kann deren Souveränität ganz gut nachvollziehen.
Blicken wir mal auf den Regisseur, den wir eben im Film selber nur hören. Gerd Kroske, er ist in Dessau geboren, hat an der Konrad-Wolf-Universität in Potsdam studiert und später im DEFA-Dokumentarfilmstudio gearbeitet. Er tritt hier mit diesem Film vielleicht ja in die Fußstapfen von so Kolleginnen und Kollegen wie Volker Köpp oder Barbara und Winfried Junge, also einer Tradition, die die Umbrüche im Osten filmisch dokumentiert hat, oder?
Ja, das finde ich, kann man auf alle Fälle sagen. Also Volker Köpp und die Junges. Das waren ja auch Langzeitdokumentationen. Also Köpps Filmreihe Wittstock, das waren ja 7 Filme von 1975 bis 1992 und die Wittstock-Sachen von Junges. Die Junges sind ja auch immer wieder nach Wittstock zurück. Das ist natürlich hier anders, aber diese 30 Jahre, die zwischen den damaligen und heutigen Interviews von Gerd Kroske liegen, die sind ja wie so ein schwarzes Loch. Was ist dann in der DDR, als sie auf einmal BRD wurde, erst den Frauen, dann den Männern gekündigt wurde? Und dieser Film erhält dieses schwarze Loch so ein bisschen. Also da gehören sicher noch ganz viele andere Geschichten rein, aber es ist wirklich sehr aufschlussreich, das mal aus Frauenperspektive erzählt zu bekommen. Und natürlich spürt man zwischen den Frauen und Gerd Kroske auch ein Vertrauen. Er kommt auch aus der DDR und sie müssen nicht mehr alles so von vorne erklären.
Du hast ja schon erwähnt, dass diese Bilder von Frauen auf Baggern im Bergbau, dass sie einen Eindruck bei dir hinterlassen haben. Im Film geht es nämlich auch, glaube ich, um diese Frage. Waren Frauen in der DDR, so wie es die Erzählung häufig wollen, gleichberechtigt oder haben wir es hier dann doch eher vielleicht mit einem Mythos zu tun?
Naja, ich glaube, Gerd Koske will diesen Mythos auch schon ein bisschen dekonstruieren. Wenn er das jetzt auch nicht so direkt anspricht, ist es immer wieder Thema, dass ganz klar ist, dass Frauen in den ganz oberen Etagen auch in der DDR nichts zu tun hatten, dass die Frauenquote natürlich auch nicht erfüllt wurde. Aber trotzdem ist es einfach gut, diese Geschichten von Frauen zu hören, die sich eben auch ein bisschen durchboxen mussten, die gesagt haben, ich als Frau will auch noch einen Meisterinnenbrief machen. Also das ist wirklich schön und es ist auch schön, wie sie nach 30 Jahren noch einfach verbunden sind mit ihrer Arbeit, wie sie die Bewegung noch drin haben. Also da ist zum Beispiel die Schuhfacharbeiterin Steffi Gengler, wenn die von ihrer Arbeit am Fließband erzählt, dann macht sie die Bewegung automatisch noch mit.
Ich habe in drei Schichtsystemen gearbeitet am Fließband und ich war bei den Brandsohlenheften. Das ging immer ein bisschen bum, 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 wenn man nicht gleich das Loch getroffen hat.
Ja, und Stefanie Gengler ist nicht die einzige Frau, in der sich diese ganze Arbeit, die Arbeitsabläufe so im Körper eingeschrieben haben. Aber die Frauen wissen natürlich alle, dass sie es heute noch drauf haben, aber dass die Technik sich völlig geändert hat.
Jetzt klingt das ja so, als müsste diese ostdeutsche Geschichte, die am Ende ja eine deutsche Geschichte ist, immer wieder auch neu erzählt werden, auch im Kino, auch überprüft werden, könnte man vielleicht sagen. Warum ist das wichtig, gerade heute, jetzt so nach 35 Jahren nach der Wende?
Ja, es ist ganz bemerkenswert. Also zu Beginn des Films steht ein Zitat von Christa Wolf. Ich lese es jetzt vor. Der Mantel der Geschichte weht zugunsten derjenigen, die genug Puste haben, die Windrichtung zu bestimmen. Und jetzt lerne ich auf einmal Frauen kennen, die wirklich genug Puste haben, die die richtigen Fragen stellen, die sich fragen, warum wurden uns als Frauen zuerst gekündigt? Und natürlich sagt eine der Frauen, die Geschichte geht doch jetzt weiter, wenn man schaut, was in der Lausitz passiert. Also, und wir lernen eben auch Frauen kennen, die eben damals in diesen Berufen gearbeitet haben und noch heute von dieser Souveränität zehren. Und mit ihnen werden natürlich auch Fragen aufgeworfen jenseits aller Systeme. Also welche Möglichkeiten haben Frauen zu arbeiten? Wie sieht es mit der Chancengleichheit und der Gleichberechtigung aus?
Kann man alles erleben ab Donnerstag im Kino. Da kommt Stolz und Eigensinn von Gerd Koske auf unsere Leinwände. Zuvor sprach ich mit Anke Lewicke über den Film und seinen geschichtlichen Kontext. Vielen Dank, Anke.
Tschüss, Patrick.
Am Montag, da wird in Berlin der First Steps Award verliehen. Gilt so gemeinhin als wichtigster Nachwuchspreis für das deutschsprachige Kino. Vor allem für viele junge Filmschaffende ist das der große Auftritt, der Beginn einer Karriere. Doch genau in diesem Moment steckt die deutsche Filmbranche insgesamt in einer tiefen Krise. Studios stehen leer, Produktionen wandern zunehmend ins Ausland und ganze Teams fürchten um ihre Jobs. Die Hoffnungen ruhen da deshalb auf den angekündigten Filmreformen. Schon die letzte Kulturstaatsministerin Claudia Roth hatte sie aber nicht mehr umsetzen können. Jetzt soll der Nachfolger Wolfram Weimer ran. Doch entscheidende Teile des Vorhabens sind bereits gestrichen, anderes verzögert sich. Besonders für den Nachwuchs ist das bitter, denn gerade da braucht es jetzt neue, auch finanzielle Perspektiven. Christian Berndt hat in die Branche mal hineingehorcht.
Wir sehen extreme Konsolidierungen, wir sehen auch Insolvenzen, was dramatisch ist. Und diese Wahrnehmung hat sich jetzt nochmal verstärkt. Es ist also eine wirklich pessimistische und dramatische Lage in der Industrie.
So beschreibt Gunnar Junken aus dem Vorstand der Deutschen Produktionsallianz die Situation. Der Filmstandort Deutschland sei international kaum noch konkurrenzfähig, umso dringlicher sei die Umsetzung der lange angekündigten Filmreform.
Wir haben skizziert, dass Deutschland vor einer enormen Abwanderung von Fachkräften, kreativem Potenzial, aber eben auch schlichtweg Produktionen steht. Wenn das noch ein weiteres halbes Jahr dauert, dann lässt sich wahrscheinlich nachhaltiger Schaden in der Industrie nicht mehr abwenden.
Immerhin, Anfang des Jahres trat das neue Filmförderungsgesetz in Kraft, initiiert noch von Claudia Roth. Erste Wirkung zeigt es schon.
Neben der Vereinfachung der Vergabeprinzipien hin zu einer automatisierten Förderung, Förderquote wurde deutlich angehoben, konnte man eben automatisch sehen, dass es zu einer deutlichen Erhöhung auch der Einreichungen kam. Also allein zur Kinoförderung wurden weit über 170 Anträge gestellt, über 100 wurden positiv bescheidet schon.
Doch die großen Effekte, sagt Junken, werden sich erst in den nächsten Jahren zeigen. Entscheidend seien weitere Elemente der Reform, eine Abgabe von Streamern und Sendern in die Filmförderung und Steueranreize für Drehs in Deutschland. Letzteres gilt in vielen europäischen Ländern längst als Standard. Doch der aktuelle Kulturstaatsminister Wolfram Weimer musste dieses Modell bereits beerdigen.
Ein Steueranreizmodell wird auf Landesebene entschieden. Da müssen alle Bundesländer gemeinsam einstimmig beschließen, dass sie dieses Modell wollen.
Die Einigung scheiterte. Stattdessen verdoppelte der Bund seine Zuschüsse für Film- und Serienproduktionen. Sie sollen aber erst kommen, sobald die Investitionspflicht der Sender beschlossen ist. Während Kritiker Weimers Reformpläne als zahnlosen Tiger bezeichnen, gibt sich die Produktionsallianz optimistisch. Bei den unabhängigen Verleihern klingt das gemischter.
Was auf jeden Fall erstmal positiv ist und wo wir uns sehr gefreut haben, war die Aufstockung der kulturellen Verleihfilmförderung im BKM, die auf 2 Millionen erhöht wurde. Das finden wir natürlich großartig. Nur damit alleine kann man natürlich auch noch nicht sich gegen Konzernstrukturen in der Konkurrenz behaupten.
Sagt Verbandsgeschäftsführerin Saskia Vömel. Die Aufstockung der Zuschüsse helfe derzeit, doch die Verleiher hätten auch von möglichen Steueranreizen profitiert, die nun wegfallen.
Da sind wir jetzt natürlich auch aus Verleihseite sehr aufmerksam, wie die Entwicklung weitergeht. Also wir merken gerade wieder, dass der Fokus jetzt wieder weggeht von der Verleiharbeit, dass wir wieder nicht mitgedacht werden, dass man sich wieder sehr produzentisch ausrichtet. Und wir hoffen doch sehr, dass man da vielleicht an der Stelle noch nachjustieren kann.
Besonders schwierig ist die unklare Lage für den Filmnachwuchs, sagt Produzentin Alexandra Krampe.
Ich habe das Gefühl, dass gerade die Leute, die jetzt frisch starten in die Branche nach ihrem Studium, gerade sehr hilflos sind, wie das werden soll, wie das in der Branche werden soll, ob überhaupt noch Platz für sie ist. Gleichzeitig hat aber auch die Förderreform ja einen Hoffnungsschimmer gegeben. Also wir haben die Hoffnung, dass im nächsten Jahr eine neue Talentförderung kommt, die sich dann explizit auch um die Talente auf Bundesebene kümmert.
Krampe hat das Forum Talentfilm mitgegründet, um diese Stimmen in der deutschen Filmszene sichtbarer zu machen. Ihre Sorge, gerade Frauen sind schon beim Berufseinstieg im Nachteil.
Und was uns nicht überrascht hat, aber doch so schwarz auf weiß zu sehen, immer noch erschreckt hat, ist, dass Frauen vor allen Dingen auch im Nachwuchsbereich schon benachteiligt sind, wenn sie in die Branche starten. Bis zu dieser Studie, glaube ich, war man davon ausgegangen, dass es im Nachwuchsbereich noch gleichberechtigt ist und sich die Schere erst danach auftut. Aber dem ist wirklich nicht so.
So bleibt die Stimmung ambivalent. Hoffnung auf neue Förderinstrumente und gleichzeitig die Angst, dass Deutschland im Wettbewerb weiter zurückfällt. Ob Kulturstaatsminister Weimer liefern kann, wird sich daran zeigen, ob auch junge Talente in dieser Branche eine Zukunft sehen.
Der deutsche Talentfilm, der braucht also Mut ohne Angst und zwei, die genau dafür stehen, die lernen wir gleich kennen. Nominierte für den No Fear Award bei den First Steps. Es ist ja eigentlich ganz einfach. Ohne tollen, wilden, grenzüberschreitenden Filmnachwuchs hat das deutsche Kino keine Zukunft. Dafür steht auch symbolisch der First Steps Award. Er ist aber auch so etwas wie ein Seismograph der Branche. Denn wer hier gewinnt, dem öffnen sich dann die Türen in der deutschen Filmszene. Seit einigen Jahren gibt es im Rahmen der Preisgala auch den Bernd-Eichinger-Preis, benannt nach dem legendären Produzenten von Der Name der Rose oder Der Untergang. Der No Fear Award, wie er auch genannt wird, soll die Aufmerksamkeit auf diejenigen lenken, die im Hintergrund die entscheidenden Weichen stellen, auf die Produzentinnen und Produzenten. In diesem Jahr ist unter den Nominierten auch noch eine junge Produktionsfirma aus Ludwigsburg dabei, gegründet erst 2023, aber jetzt schon mit beachtlichem Erfolg unterwegs. Sie heißt Lieselotte Films. Dahinter stehen zwei Frauen, die gemeinsam Filme machen wollen, die, wie es heißt, Gesellschaft befragen und Geschichten aus weiblicher Perspektive erzählen. Lisa Purtscher und Lotta Schmelzer konnte ich vor der Sendung sprechen und habe sie direkt gefragt, was ihnen denn so eine Nominierung so früh in der Karriere bedeutet.
Sehr viel auf jeden Fall. Wir haben uns wahnsinnig gefreut über die Nominierung, weil Babystar unser Abschlussfilm und erster Debütfilm als Firma ist und diese Nominierung für uns als Produzentinnen natürlich ganz viel bedeutet und wir uns wahnsinnig darüber gefreut haben.
Lieselotte Films gibt es seit 2023. Ihr habt euch an der Filmhochschule kennengelernt und trotzdem, könnt ihr vielleicht erzählen, was war der Moment, in dem klar wurde, ihr beiden wollt das zusammen machen? Warum eine eigene Firma?
Lotta und ich haben zusammen studiert, sind quasi in einer Klasse gewesen an der Filmakademie Baden-Württemberg und waren immer schon die beiden, die irgendwie gemeint haben, wir würden gerne mal gründen. Und nach diversen Kurzfilmen, die wir zusammen gemacht haben und produziert haben, kam dann irgendwann mal die Idee, wieso machen wir das denn nicht eigentlich mal auch dann außerhalb des Studiums zusammen? Und so kam es dann dazu, als Joshua Bongard, unser Regisseur, mit einer Handynotiz von Babystar auf uns zugekommen ist, dass wir gesagt haben, wir wollen diesen Film als unser eigen produzieren. Und das war dann aber noch eine lange Reise, weil das sehr ungewöhnlich ist an der Filmakademie.
Über Babystar reden wir noch, versprochen. Ich wollte noch so ein bisschen zu eurem Anspruch zu dem Beruf sprechen. Also Produzentin, das klingt vielleicht für viele erstmal so nach Excel-Tabellen und Budgets. Was macht für euch den Reiz dieses Berufs aus? Wofür brennt ihr eigentlich, wenn ihr produziert? Also weil ich meine, viele wollen, glaube ich, Drehbuch schreiben, Regie machen. Aber Produktion, warum?
Also ich kann für mich auf jeden Fall sagen, und ich glaube auch für uns beide, dass am Produzieren das Spannende ist, dass man so einen Film einfach von der gesamten Reise von eben zum Beispiel einer ersten Handynotiz bis jetzt zum ersten Festival begleiten kann. Und wir beide, glaube ich, wahnsinnig viel Freude daran haben, Menschen zusammenzubringen, die diesen Film und diese Ideen zum Leben erwecken und die passenden Grundvoraussetzungen zu finden, das zu schaffen. Und ich glaube, das ist das, was mir jeden Tag Freude bereitet. Und wenn man dann mit einer tollen Geschäftspartnerin zusammenarbeitet, ist das natürlich besonders große Freude.
Kommen wir doch zu Babystar. Der Film erzählt von den Schattenseiten von Social Media, von Influencer-Eltern und dem Ausverkauf deiner ganzen Kindheit letztendlich. Als ihr damals diese Handynotiz bekommen habt, was hat der Klick gemacht? Was hat euch an diesem Stoff gereizt?
Ich würde sagen, Babystar ist einer der Filme, wo wir das Gefühl hatten, man kann vielleicht auch was damit bewegen. Das ist, glaube ich, generell auch was, was Lotte und ich uns so ein bisschen vorgenommen haben. Oder um auch nochmal darauf zurückzukommen, warum wir Film machen. Das ist auch eine Motivation, dass man hofft, mit den eigenen Filmen auch was in der Welt vielleicht ein bisschen bewegen zu können, Leute berühren zu können. Und Babystar ist uns besonders wichtig gewesen, weil Social Media uns alle betrifft. Wir alle wahnsinnig viel in unserem alltäglichen Leben damit zu tun haben. Und was das für Auswirkungen eigentlich auf uns und unsere Werte hat, wollten wir mit Babystar so ein bisschen auch beleuchten.
Die Jury des Bernd-Eichinger-Preises hebt so den hohen Production-Value des Films hervor bei ihrer Begründung, warum ihr beiden nominiert seid. Das Set-Design, die Kostüme, die digitalen Effekte, alles wirkt sehr durchdacht, auch sehr wertig. Wie habt ihr das eigentlich geschafft, gleich beim Debüt so eine visuelle Kraft auf die Leinwand zu erzeugen?
Durch ganz viele tolle Menschen, die mitgearbeitet haben. Also wir haben zum einen Jakob Sinsel, der die Kamera gemacht hat. Dann haben wir Felicitas Pülz und Martha Brenner, die das Szenenbild gemacht haben. Und die beiden EditorInnen, Wolfgang Purkhauser und Emma Holzapfel, die alle irgendwie dazu beigetragen haben, dass dieser Film so geworden ist. Und ich glaube, einfach alle auch einen sehr hohen Anspruch daran hatten. Genau, worüber wir sehr dankbar sind, dass wir diese Menschen gefunden haben.
Ich würde auch sagen, dass man hat ja bei so einem Abschlussfilm relativ geringes Budget. Das kann man schon mal so sagen. Und das war natürlich eine große Herausforderung, besonders für uns als Produktionsfirma, da einen Rahmen dann zu schaffen, wo man aber ein Endprodukt bekommt, das hochwertig aussieht, im besten Fall. Und genau, da ist, glaube ich, auf jeden Fall Regie und Kamera so ein springender Punkt. Ich würde aber auch sagen, diese ganze Vorbereitung auch mit Nicole Rüters, die mit Joscha zusammen das Buch geschrieben hat, ist sich zu überlegen, was schaffen wir in diesem Rahmen, so dass es dann trotzdem auch noch gut aussieht und wir nicht viel zu viele Drehtage haben.
Ich glaube auch, jede Produktion ist ein Lernprozess. Was hättet ihr denn gerne vorher gewusst, was ihr jetzt wisst, was ihr anders gemacht hättet vielleicht?
Also auf jeden Fall etwas früher gründen. Wir haben nämlich der Prozess, Geschäftsführerin zu werden und gleichzeitig Produzentinnen und Producer von diesem Projekt, von dem ersten Langfilm, war auf jeden Fall relativ viel auf einmal. Also ich würde sagen, ein bisschen früher gründen. Ja, hast du noch?
Ich glaube, die Postproduktion, weil du es auch kurz angesprochen hast, war auf jeden Fall auch sehr aufwendig. Und da haben vor allem Wolfgang und Jakob wahnsinnig viel beigetragen dazu. Wir hatten wenig Geld, um eine große Produktion, also eine VFX-Firma zum Beispiel, zu bezahlen. Und die beiden haben sich da sehr viel selber beigebracht und uns das Produkt jetzt am Ende geschaffen. Und genau, vor allem Social Media war, glaube ich, ja auch, also darum geht es ja in dem Film oder ist ein großer Teil davon, sehr aufwendig, was das Motion Design betrifft. Und wir haben es, glaube ich, einfach geschafft, viele talentierte Menschen zusammenzubringen, die das jetzt am Ende das Ergebnis so gemacht haben.
Jetzt könnt ihr ja sehen, wie Babystar anläuft. Also ihr wart in Toronto, Weltpremiere des Films, dann in Zürich, seid jetzt direkt quasi mit Koffern aus Hamburg zu mir ins Studio gekommen. Nächste Woche geht es dann gleich weiter zum Filmfest in Warschau. Wie fühlt es sich erstmal an, dann zu sehen, wie so ein Film international ankommt? Das ist ja auch mal eine andere Perspektive, als nur auf Festivals im Publikum zu sitzen oder Networking zu betreiben.
Das ist ein ganz spezielles Gefühl. Also in Toronto zu sein, overseas, und man ist natürlich aufgeregt. Man denkt sich, so ein deutscher Nachwuchsfilm, mal schauen, wie viele da dann reingehen. Und dann bei allen vier Screenings ein komplett volles Kino mit fast 380 Leuten zu haben, ist auf jeden Fall ein Gänsehautmoment. Und auch einfach schön, dass man das teilen konnte. Wir hatten tatsächlich sogar 15 Leute vom Team, die dabei waren. Und das mit denen natürlich auch zu zelebrieren, war toll. Spezieller Moment für uns, dass diese ganze Arbeit über fast 4 Jahre jetzt sich ausgezahlt hat.
Vielleicht können wir einen Moment, ihr seid gerade am Anfang eurer Karriere, der Firma. Wie seht ihr eigentlich eure Rolle zukünftig für die nächsten Projekte? Ich habe jetzt gelesen, euer Motto ist Filme machen, die unsere Gesellschaft neu denken lassen, und das vor allem aus weiblicher Perspektive. Was steckt für euch hinter diesem Anspruch?
Also vielleicht, um mal ein Beispiel zu geben, wir haben jetzt gerade am Filmfest Hamburg den Producer von Adolescence kennengelernt. Und ich würde mal sagen, das ist eine Richtung, also wirklich Serien, Filme, Formate zu machen, die die gesamte Gesellschaft irgendwie mit beeinflussen. Das ist natürlich erstmal ein großer Anspruch, den man sich da setzt. Ich glaube aber fest daran, dass wir auch besonders in so politisch schwierigen Zeiten, die wir haben, auch die Aufgabe stellen muss, den kleinen Stimmen auch einen Raum zu geben. Und ich würde sagen, das ist ein großer Antrieb für Lotta und mich. Das ist so das, was wir auch meinen mit unserem Text auf der Website. Und eine weibliche Perspektive ist alleine schon daraus gegeben, dass Lotta und ich zwei Frauen sind, was noch immer sehr ungewöhnlich ist in der Branche, vor allem als Produzentinnen. Und da vielleicht auch einen Anreiz zu schaffen für Nachwuchs, dass man das schaffen kann als Frau, weil es ja auch erschreckende Zahlen sind, wie wenige Frauen dann tatsächlich weiterhin nach Filmhochschulen in der Branche arbeiten. Und ich denke, das ist so neben quasi dem Filmprodukt, das wir machen, auch das, was wir gerne schaffen wollen in der Branche.
Wie nehmt ihr denn die deutsche Filmbranche wahr, weil ihr gerade anfangt, auch da ihr zwei Frauen seid in der Firma, was ich auch ganz besonders finde, merkt man das dann im Umgang mit Förderern, mit Kollegen? Also wie nehmt ihr diese Branche? Weil meistens sprechen wir mit Menschen, die beschweren sich, die sind aber schon etabliert oder die sagen, das muss sich ändern, das geht ganz gut. Aber ich glaube, eure Perspektive ist dann doch schon ganz spannend.
Also ich glaube auch immer noch, es gibt sehr viel Luft nach oben, was geändert werden muss. Aber ich habe auch das Gefühl, dass wir, oder immer noch die Motivation, dass man das bewegen kann und dass man was verändern kann. Und ich glaube, wir sind da gerade eigentlich auf einem ganz guten Weg und hoffen, diese Motivation auch weitergeben zu können, dass man einfach auch viel ins Gespräch kommen muss mit Förderern, mit Sendern, dass man über diese Problematiken, die es einfach gibt, sich viel austauscht. Und wir jetzt natürlich, also Toronto und Babystar so als Film einfach auch uns sehr viel Motivation gibt, dass auch jetzt so in dem Zusammenhang kleine Filme es schon schaffen können, weiterzukommen.
Was würdet euch denn wünschen von der Branche? Ist es wirklich so banal, mehr Geld, leichtere Zugänge? Wie könnte man das erklären eigentlich?
Also definitiv für den Nachwuchs mehr Geld wäre natürlich etwas, was man sich sehr wünschen würde, besonders da diese Gelder ja auch wenig angepasst werden auf Umstände wie Inflation zum Beispiel. Das ist definitiv ein Appell. Ich würde aber auch sagen, dass man Räume schafft, wo nicht nur jetzt wir als Frauen, sondern auch andere Minderheiten in dieser Branche, die es leider immer noch gibt, zu füllen gilt. Also da gibt es einige tolle Initiativen. Und ich glaube, so Initiativen auch mit Geld zuschussen, dass sie weiterkommen.
Lisa Purtscher und Lotta Schmelzer, das Team hinter Lieselotte Films, nominiert für den No Fear Award, den Bernd Eichinger Preis, der am Montag verliehen wird im Rahmen der First Steps Award. Ihr erster großer Film heißt Babystar und erobert gerade die Herbstfestivals. Vielen Dank für euren Besuch.
Vielen, vielen Dank für
Dankeschön
die Einladung.
Dankeschön für die Einladung.
Es sind ja gerade so Zeiten, in denen die Konflikte immer größer zu werden scheinen. Da ist plötzlich auch wieder von Aufrüstung die Rede, von Abschreckung, von Sicherheit. Begriffe, die so ihre letzte große Konjunktur im Kalten Krieg hatten. Und so taucht dann auch eine alte Frage wieder auf. Was wäre, wenn der atomare Ernstfall tatsächlich eintritt? Sind wir überhaupt vorbereitet? Genau diese Frage stellt nächsten Donnerstag auch das Kino. Um genau zu sein, es stellt sie die Oscar-Preisträgerin Catherine Bigelow in ihrem neuesten Film A House of Dynamite. Und sie erzählt von einem Atomschlag auf die USA, der in Echtzeit sich entfaltet. Ein Thriller, der die kollektiven Ängste unserer Gegenwart sehr spürbar macht und dabei nicht nur die Handflächen im Kinositz sehr schweißig werden lässt. Das kann ich schon mal versprechen. Meine Kollegin Anna Wollner hat Catherine Bigelow getroffen und stellt uns A House of Dynamite vor.
Ich dachte immer, wir sind bereit. So halten wir alle in Schach. Es hält die Welt auf Kurs. Wenn die sehen, dass wir bereit sind, dann beginnt doch keiner einen Atomkrieg.
Es ist ein erschreckendes, aber leider nicht unrealistisches Ausgangsszenario, das Catherine Bigelow in A House of Dynamite entwirft. Nach 7 Jahren Pause meldet sie sich mit einem Film zurück, in dem zunächst auf einer abgelegenen US-Militärbasis eine kleine Unregelmäßigkeit auf Satellitenbildern entdeckt wird und kurz darauf im Weißen Haus höchste Alarmstufe herrscht.
Vor ungefähr 3 Minuten haben wir über dem Pazifik eine Interkontinentalrakete entdeckt. Und bei der momentanen Flugbahn wird der Einschlag irgendwo auf dem Festland der Vereinigten Staaten stattfinden.
Die nächsten 18 Minuten, vom Abfeuern bis zum Einschlag, rekonstruiert Bigelow nahezu in Echtzeit. Und das dreimal aus jeweils verschiedenen Blickwinkeln. Zuerst aus dem White House Situation Room, dann aus militärischen Operationszentren wie dem Pentagon und schließlich aus dem Oval Office.
Hatten wir schon mal DEFCON 2?
Nein.
Ist das echt? Stratcom will den Startbefehl und das sofort.
Ich möchte, dass Sie mal ruhig durchatmen.
Es geht hier darum, eine Kugel mit einer Kugel zu treffen.
Das ist einfach nur Glückssache? Das bekommt man für 50 Milliarden?
Der Film spielt fast ausschließlich in geschlossenen Räumen. Militärs und Regierungsmitarbeiter hängen in Telefon- und Videokonferenzen. Sie müssen innerhalb von Sekunden Entscheidungen treffen, von denen das Schicksal von Milliarden Menschen abhängt. Getrieben wird die Szenerie von einem packenden Soundtrack von Volker Bertelmann. Am Ende steht die Entscheidung des von Idris Elba gespielten Präsidenten. Drückt er selbst den roten Knopf oder nicht?
Das ergibt alles keinen Sinn. Ein Haus voller Bomben und voller Pläne. Die Wände sind kurz davor zu explodieren.
Catherine Bigelow inszeniert A House of Dynamite als schweißtreibenden Echtzeit-Thriller mit fast dokumentarischem Ansatz. Sie und Drehbuchautor Noah Oppenheim haben lange recherchiert, Open-Source-Quellen ausgewertet und mit ranghohen Militärs gesprochen. Das Ergebnis wirkt nicht reißerisch, sondern beklemmend, plausibel.
That's kind of where we are right now.
Das ist der Punkt, an dem wir gerade stehen. Was ist die Alternative? Panik? Angst? Chaos? Nein, Dialog. Ich denke, man sollte das nicht als ein Problem einzelner Länder betrachten, sondern als ein globales. Irgendwie akzeptieren die Menschen das Potenzial für Zerstörung, das wir besitzen. Der einzige Weg, damit umzugehen, ist, es zu verstehen und Schutzmaßnahmen zu ergreifen, ist meiner Meinung nach der Dialog. Man kann eine Ideologie nicht töten. Töten ist nicht die Antwort. Wie kann Vernichtung eine Verteidigungsmaßnahme sein? Ich meine, was verteidigt man, wenn nichts mehr übrig ist?
Die Fragen, die der Film aufwirft, sind existenziell. Wie reagieren Gesellschaften auf die Möglichkeit totaler Vernichtung? Bigelow spielt mit der Angst eines nuklearen Vergeltungsschlags, unabhängig von der Herkunft des Angriffs, und zeigt die katastrophalen Folgen für alle Menschen. Die erzählerische Dichte entsteht durch das hohe Tempo und die straffe Struktur. 3x18 Minuten, 3 Perspektiven.
Well, it was kind of like three-dimensional chess.
Es war wie dreidimensionales Schach, weil man mit Gleichzeitigkeiten arbeitet und gleichzeitig eine Erzählung vorantreiben muss. Aber mit jedem Kapitel erhält man mehr Informationen, die jedoch nicht unbedingt das Ergebnis verändern. Und genau darin liegt meiner Meinung nach das interessante Paradoxon, dass sich die Geschichte entfaltet und es dann dem Publikum überlässt, die Frage zu lösen.
Bigelow mutet den Zuschauenden viel zu. Nicht in der drastischen Darstellung, sondern durch die moralische Vieldeutigkeit ihrer Erzählung. Am Ende sitzt der Präsident im Hubschrauber, vor sich laminierte Karten und muss eine Entscheidung treffen. Die nukleare Zerstörung wird nahezu nüchtern aufgelistet, wie das Mittagsmenü in einem Fastfood-Restaurant. Eine beunruhigende Verfremdung, die den Zuschauer nicht entlastet, sondern auffordert, selbst Stellung zu beziehen.
Für mich musste der Film ein mehrdeutiges Ende haben, weil ich dem Publikum die Möglichkeit geben wollte, die Aussage zu vervollständigen. Mit anderen Worten, der Film wirft eine Reihe von Fragen auf wie, was wäre wenn und was tun? Aber dennoch ist das, was das Publikum mitnimmt, wie es diesen Satz für sich beenden und das Problem lösen kann. Ich denke, das gibt dem Publikum eine enorme Verantwortung, denn das Schicksal der Welt liegt in seinen Händen.
Catherine Bigelow macht klar, A House of Dynamite ist kein Katastrophenspektakel, sondern ein Kommentar zur Gegenwart. Die einzige Antwort auf das nukleare Wettrüsten heißt für sie Dialog statt Vernichtung. Am Ende bleibt ein Film, der nicht nur den Puls beschleunigt, sondern die Frage stellt, ob wir für den Ernstfall überhaupt gewappnet sind.
Wenn wir hier etwas falsch machen, ist morgen keiner von uns mehr am Leben.
A House of Dynamite von Catherine Bigelow startet Donnerstag im Kino und ist ab Ende Oktober bei Netflix zu sehen. Wenn Sie diese Sendung regelmäßig hören, dann wissen Sie, dass zumindest für mich der rumänische Filmemacher Radu Jude zurzeit vielleicht der größte Kinodenker Europas ist. Kaum ein Regisseur schaut so scharf und so eigensinnig auf unsere Zeit und ist dabei so unverschämt produktiv. Allein dieses Jahr hat er die Filmfestivalszene mit gleich zwei Arbeiten aufgemischt. Dracula in Locarno und Continental 25 auf der Berlinale, wo er den Silbernen Bären für die beste Regie gewann. Parallel laufen gerade in Paris eine große Retrospektive seiner Filme und eine Ausstellung seiner filmischen Arbeiten im Centre Pompidou. Alles Beweise eigentlich dafür, dass Radu Jude längst in der ersten Reihe des Weltkinos angekommen ist. Donnerstag, da startet auch Continental 25 bei uns im Kino. Der Film erzählt von einer Gerichtsvollzieherin Orșolia, die in der rumänischen Boom-Metropole Cluj einen Obdachlosen aus einer Wohnung setzt und kurz darauf bringt sich dieser um. Und Orșolia bleibt zurück mit quälenden Schuldgefühlen. Radu Jude nutzt diese Geschichte für einen moralischen Stresstest unserer Demokratie. Er erzählt von ihrer Kälte, ihren sozialen Brüchen und ihrem Kapitalismus. Ich konnte vor der Sendung mit Radu Jude über all das sprechen und wollte zuerst von ihm wissen, wie er auf diese seltsame Figur der Orșolia überhaupt gestoßen ist.
Oh ja, yeah. Good question. What struck me, because that was very long ago, like 15 years old. And it was,
oh ja, das ist lange her, etwa 15 Jahre. Ich sah auf einer Nachrichtenwebsite einen kurzen Videoclip, darin eine Gerichtsvollzieherin sichtbar erschüttert. Sie sagt vor der Kamera, vielleicht habe ich etwas falsch gemacht. Der Reporter widerspricht ihr, ihr Ehemann neben ihr auch. Nein, sie haben richtig gehandelt. Trotzdem bleibt diese Frau bei ihrem Schuldgefühl. Diese Umkehr der üblichen TV-Logik hat mich sofort gepackt. Normalerweise verteidigen sich Menschen in solchen Beiträgen. Hier war es umgekehrt. Ich habe mir das notiert und jahrelang mit mir herumgetragen. Und dann habe ich verstanden, damit diese Geschichte wirklich zu einem Film wird, braucht sie auch einen konkreten Ort. Da kam Cluj ins Spiel. Eine Stadt, die nach außen hin als Erfolgsmodell gilt, mit Tech-Boom und Neubauten. Doch wer genauer hinsieht, findet da nur Staus, ökologische Probleme, Gentrifizierung, Wohnungskrise, explodierende Mieten. Genau diese Reibung, dieser Gegensatz hat den Stoff für mich plötzlich aktuell und dringlich gemacht. Economical context made the story to be
somehow done now. Ihr Film ist sehr modern, fast aktuell würde ich sagen, weil er eine tief sitzende kollektive Angst thematisiert. Es geht um die Angst der Mittelschicht vor dem Abstieg. Es geht auch darum, dass der eigene Aufstieg etwas gekostet hat und zwar andere. Zugleich gibt es da diese Furcht, diesen Status jetzt zu verlieren. Das ist sicherlich in Osteuropa genauso wie in Westeuropa. Das Kino tastet sich, glaube ich, an dieses Thema erst langsam heran. Sehen Sie auch, dass Continental 25 jetzt einer der ersten Schritte ist, diese kollektive Angst spürbar zu machen?
Yeah, well, it's interesting what you say, because this class consciousness of middle class is something pretty new, let's say, because the class is pretty new.
Ja nun, es ist interessant, was Sie sagen, denn dieses Klassenbewusstsein der Mittelschicht ist ziemlich neu, weil diese Klasse selbst ziemlich neu ist. Nach 1990 ist sie entstanden und gewachsen. Das ist grundsätzlich gut, aber sie wuchs ohne den nötigen sozialen und kulturellen Unterbau. Mehr Einkommen bedeutet nicht automatisch mehr Gemeinsinn. Im Film verdichte ich das in Situationen, die jeder versteht. Das Continental-Hotel-Projekt verdrängt einen Obdachlosen aus dem Heizkeller, der sich daraufhin umbringt. Meine Hauptfigur Orșolia sagt daraufhin, ich war menschlich. Ich habe ihm 20 Minuten gegeben, um den Raum zu verlassen. Sie spendet sogar via App für Obdachlose und Migranten. Es ist ein schneller moralischer Dopaminkick. Doch dann kommt sie nicht zur Ruhe. Sie redet mit ihrem Chef, ihrer besten Freundin, sogar mit ihrem früheren Jurastudenten, der heute Lieferfahrer ist. Es sind viele ziellose Gespräche. Solche Dialoge könnte man auch in New York oder Istanbul hören. Meine Figuren wissen viel, tun wenig. Und Osholja fragt sich immer wieder, ob sie ihren Job weitermachen soll. Aber sie fragt nicht, ob es diesen Job überhaupt geben sollte. Genau da sitzt die Angst der Mittelschicht. Um jeden Preis den eigenen Status sichern und dabei alle grundlegenden Fragen vermeiden. Die Wirtschaft mag wachsen, aber die moralischen Probleme wachsen eben mit und werden von Jahr zu Jahr bedrängender.
You know all this bullshit and then you discover that now you have a growing economy, you know, you have a better economy than it was before and those problems are the same or even bigger.
Würden Sie denn Continental 25 als Kapitalismuskritik lesen oder vielleicht sogar, um es spezieller zu machen, als Kritik an den Folgen jenes Kapitalismus, der sich in Rumänien nach 1990 etabliert hat?
Well, it's a difficult thing to say because for me capitalism has so many shapes and so many ways of existing or coexisting with more or less socialist or social measures.
Nun, das ist schwer zu sagen, denn Kapitalismus hat so viele Formen und Koexistenzweisen mit mehr oder weniger sozialen Maßnahmen, dass ich den der USA nicht mit Norwegen, Bangladesch oder Deutschland vergleichen kann. In Rumänien allerdings gibt es eine besondere Situation. Alles, was mit links zu tun hat, ist durch die kommunistische Diktatur diskreditiert. Und genau das hat in den 1990er Jahren eine sehr harte Variante des Kapitalismus begünstigt. Minimaler Sozialschutz, Bildung in schlechtem Zustand, Abwanderung der Fachkräfte. Im Film erzähle ich das über Alltagsbilder. Polizisten, die selbst Wohnungsnöte haben, während sie eine Räumung begleiten. Bautafeln für teure Projekte neben Bruchbuden. Ein Enjoy Capitalism Graffito in Coca-Cola-Schrift zwischen Schotterpisten. Die deutsche Firma, die das Haus abreißt, um das Hotel zu bauen, ist dabei kein Bösewicht. Sie ist Teil eines EU-weit deregulierten Immobilienkapitalismus. Und am Ende bleibt meine Hauptfigur mit ihrem Schuldgefühl allein, weil all diese gesellschaftlichen Probleme auf das Individuum abgeladen werden. Die Strukturen werden nicht hinterfragt. Genau das kritisiert der Film.
So, you know, all these things, all this kind of development comes with this cost, you see.
Ist das auch der Grund, warum Ihr Film in einem Dinosaurier-Themenpark beginnt? Das ist recht skurril, wenn man das sieht, aber ich dachte mir jetzt, wo Sie das erzählt haben über den Kapitalismus, vielleicht ist das ein schönes Bild im Sinne von fressen oder gefressen werden.
Well, that scene, of course, can be understood in so many ways and that's the first time I hear this interpretation. I like that interpretation.
Das ist das erste Mal, dass ich diese Interpretation höre. Ich mag sie. Ich werde sie ab jetzt benutzen. Entstanden ist sie aber rein zufällig. Wir wollten eigentlich im Wald drehen und hinter unserer Unterkunft fanden wir diesen Dinosaurierpark. Also verlegten wir die ersten Filmszenen dorthin. Es bedeutet das, was es für jeden Zuschauer eben bedeutet. Vielleicht ist es eine Intuition vom Aussterben. Vielleicht zeigt es die Kollision von Kirmeskulisse und realer Verzweiflung. In jedem Fall setzt es den Ton für den Film.
Ihre Filme sind immer offen politisch und werden regelmäßig in Rumänien von rechten Politikern angegriffen. Warum insistieren Sie aber weiter auf dieser Perspektive und was bedeutet es für Sie, dass Sie solche Filme in Rumänien dennoch immer wieder machen können?
Oh, good question. I think, first of all, I think there's a few, some topics which are more sensitive than others.
Oh, gute Frage. Jedes Land hat seine Reizthemen. In Rumänien sind es vor allem drei. Erstens der Antiziganismus, der tief strukturell verankert ist. Zweitens die dunkle Zeitgeschichte, der Holocaust, die rumänische Beteiligung am Massenmord an den Juden. In der Schule und Öffentlichkeit wurde das lange national überformt. Und drittens alles, was mit LGBTQ zu tun hat. Gerade nach der Pandemie wurde das von rechter Propaganda massiv aufgeheizt. Warum ich diese Felder trotzdem wähle und filmisch bearbeite? Weil die Heftigkeit der Reaktionen zeigt, wo es brennt. Kino hat Reichweite, es bleibt im Gespräch, darum provoziert es mehr Gegenwehr als Lyrik oder Theater. Gleichzeitig ist Kino für mich ein Demokratietest. Ich kann solche Filme machen und zeigen. Es wird gestritten, ohne Gefängnis, ohne Berufsverbote. Meine Hauptfigur Osholja spiegelt genau das. Sie streitet mit der Mutter, die Orban verehrt, spricht mit einem Priester, der alles verharmlost, und mit dem Chef, der sie ironisch mit Schindler vergleicht. Hält unsere Öffentlichkeit diese Widersprüche aus? Genau das wollte ich sehen, um den Grad der Akzeptanz und unserer Demokratie zu prüfen.
To test always the degree of acceptance and of a democracy in a broad sense. Mm.
Zum Schluss vielleicht dann der Blick auf den Titel Continental 25. Das verweist natürlich auf Roberto Rossellinis großen Film Europa 51. Das war damals ein zutiefst moralisches Kino. Würden Sie denn sagen, dem Kino heute fehlt diese Moral, und könnte es diese Moral anders und zeitgemäßer einsetzen?
You know, I think the question is too general for me, and I usually refrain to give these broad answers like a prophet that says, you know.
Wissen Sie, die Frage ist mir zu allgemein. Ich vermeide Orakelantworten, denn ich bin selbst oft verwirrt von der Gegenwart. Film hilft mir, Intuitionen und Ängste zu ordnen. Zu diesem Film und zu Rossellini sind mir zwei Dinge wichtig. Erstens der Dialog mit der Filmgeschichte. Meine Arbeiten verstehen sich als Antworten auf andere Werke. Gerade plane ich eine Reaktion auf Fassbinders Mutter Küsters Fahrt zum Himmel, der wiederum auf den Stummfilm Mutter Krausens Fahrt ins Glück antwortete. Warum also nicht eine rumänische Variante? Zweitens interessiert mich die moralische Krise unserer Gesellschaft. Früher gab es dafür Institutionen wie die Partei oder die Kirche. Heute fallen beide weg. Die nationalorthodoxe Kirche ist bei allem Respekt eng mit der Macht verflochten. So steht meine Hauptfigur ohne Halt da, zwischen schlechtem Gewissen und einem System, das ihre Arbeit braucht. Der Film versucht, diese Lage sichtbar zu machen. Denn nach der Ceausescu-Diktatur ist auch eine glaubwürdige linke Partei kaum mehr denkbar. Und damit fehlt jede Instanz, die solche Konflikte abfedern könnte.
Nobody could use a communist party as a salvation.
Sagt Regisseur Radu Jude über seinen Film Continental 25. Ein großartiger Film, zu sehen ab Donnerstag in unseren Kinos. Letztes Jahr haben wir an dieser Stelle noch über eine andere große Retrospektive berichtet in der Cinémathèque Française in Paris, der ungarischen Regisseurin Judith Elek war sie gewidmet. Jetzt ist sie diese Woche im Alter von 87 Jahren gestorben. Sie war eine zentrale Figur des ungarischen Dokumentar- und Spielfilms, und ihre Biografie ist eng verknüpft mit den Umbrüchen des 20. Jahrhunderts. Ihre Filme, das waren oft intime Porträts, zugleich auch Auseinandersetzungen mit Geschichte und Erinnerung. Besonders eindrücklich war dabei, wie sie in ihren Arbeiten immer stärker auch ihre jüdische Herkunft thematisierte. Unser Kollege Jörg Taschmann hatte damals die Chance, mit Judith Elek zu sprechen, hat sie getroffen und auch nach dieser Herkunft gefragt.
Sie wurde in einer jüdischen Familie geboren, der aber das Judentum überhaupt nicht wichtig war. Und wenn man ihr eine Frage stellt, bekommt man nicht wirklich eine direkte Antwort, sondern kleine Anekdoten und Geschichten zu hören, wie die folgende, wenn es um das Private geht. Ich wurde in ein Buchgeschäft hineingeboren im Jahre 1937. Das Geschäft hieß Wieksinhas Antiquarium und Buchgeschäft und wurde sehr gut besucht. Bei meiner Geburt hieß ich noch Ehrenreich. Ich bin keine gläubige Jüdin, weil mein Vater Kommunist war. Als ich 1988, viele Jahre später, meinen Film Tutajoshok, Memoirs of a River, vorbereitete, wusste ich nichts vom Judentum und seinen Bräuchen. Das hatte man mir zu Hause nicht mitgegeben. Schon allein das Wort Jude, das fiel nie.
Mit Judith Elek, da verliert das europäische Kino eine unbequeme, aber zutiefst aufmerksame und humane Chronistin. Und mit dieser Erinnerung endet Vollbild, das Filmmagazin für diesen Samstag. Nächste Woche gibt es dann wieder mehr Kino im Radio. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.